Liebe Geschwister, ich begrüße euch auch ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst. Und heute wollen wir uns mit zwei Sachen oder Begriffen beschäftigen. Etwas, das uns normalerweise leicht oder leichter fällt und etwas, womit wir uns in der Regel etwas schwerer tun, dem Ermutigen und Ermahnen nämlich. Ihr könnt jetzt selbst entscheiden, was von den beiden Dingen euch leichter fällt, das Ermutigen oder das Ermahnen. Wir wollen uns im Folgenden die beiden Begriffe vertiefen und dies wie immer auch oder gerade aus einer biblischen Sicht tun. Es soll nichts von mir kommen, sondern aus dem Wort Gottes. Das ist die Basis. In der Bibel kommen die Begriffe unterschiedlich häufig vor. Das Wachstum, der Wortstamm ermutigen, kommt nur 12 Mal vor, ermahnen dagegen 75 Mal und das vor allem im Neuen Testament und fast nie im Alten Testament. Allerdings muss man natürlich mit solchen Zahlenspielereien ein bisschen vorsichtig sein und wenn man das interpretiert, denn viele Bibelstellen, denken wir nur an einen großen Teil der Psalmen, die sind sehr ermutigend, ohne dass dieses Wort überhaupt dort jemals vorkommt. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch Kinder haben, also ich weiß es ja, wer Kinder hat und wie viele. Die einen dieser Kinder sind schon längst erwachsen und haben selbst wieder Nachwuchs, die anderen sind noch kleiner und gehen also noch zur Schule. Und bei der Erziehung von Kindern begleiten einen diese beiden Begriffe, da die ihr hinter mir seht, buchstäblich jeden Tag und der hat ja bekanntlich 24 Stunden. Fast ständig ermahnt man als Vater oder Mutter, vor allem kleine Kinder, fass das nicht an, nimm das nicht in den Mund, das ist gefährlich. Andererseits loben wir natürlich auch die schöne Zeichnung eines Kindes und ermutigen es damit, weiter zu malen und darin Fortschritte zu machen, Fortschritte zu erzielen. Was man dann als Eltern auch relativ schnell lernt, ist, dass es sehr wichtig ist, die richtige Balance zwischen Ermahnen und Ermutigen zu finden, aber auch, dass dies nicht ganz so einfach ist. Wird ein Kind ständig nur ermahnt und kritisiert, so wird es irgendeinmal entmutigt oder reagiert sonst auf eine Art und Weise. Umgekehrt kann zu viel Lob genauso schaden, weil solche Kinder dann sich mehr und mehr an den Maßstäben der Eltern orientierten, um erkannt zu werden. Also das Beispiel mit einem Hündchen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es geht schon dann in die Richtung. Und ein solches Kind wird dann nicht richtig selbstständig und tut dann später im Leben das, was die anderen von ihm erwarten. Deshalb sollten Kinder eben weniger gelobt, sondern vielmehr ermutigt werden. Das sage nicht ich, sondern das sagen fast alle Pädagogen, aber das habt ihr ja wahrscheinlich eh schon gewusst. Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir die beiden Begriffe noch ein bisschen näher anschauen wollen. Da ist einmal zu erwähnen, dass Ermahnen nicht das Gegenteil von Ermutigen ist. Das wäre ja je nachdem Entmutigen, jemandem von etwas abhalten oder sogar demotivieren. Und logischerweise ist dann auch Ermutigen nicht das Gegenteil von Ermahnen. Das wäre nämlich loben, rühmen oder preisen. Zudem hat Ermahnen auch nicht zwingend etwas Negatives an sich, sondern es kommt auf die Art und Weise der Ermahnung an, wie wir noch sehen werden. Ermutigung ist aber sicher immer etwas Positives, oder? Nein, auch das ist nicht so, das stimmt nicht. Es kommt nämlich darauf an, zu was wir ermutigt werden. Und das zeigt uns auch das Wort Gottes im Psalm 64, einem Psalm Davids, lesen wir in Vers 6. Sie ermutigen sich zu einer bösen Sache, verabreden sich heimlich, Schlingen zu legen. Sie sagen, wer wird sie sehen? Also es ist gar nicht nett, was die da vorhaben. Es geht dort um Feinde Davids, eine Rotte von Übeltäten, wie er sie dann nennt, die eben Böses planen. Also Ermutigung kann durchaus auch etwas Schlechtes sein, zum Beispiel auch, erinnere ich mich zwar nicht so gern zurück, als Jugendliche, wenn man sich gegenseitig zu irgendeinem Blödsinn anstachelt oder eben ermutigt, das ist auch nicht so positiv. Aber die Regel ist das natürlich nicht und wir gehen im Folgenden auch von der positiven Ausprägung des Begriffs aus. Wir sind alle, die wir Jesus Christus als unseren Erlöser und Retter angenommen haben, sind Kinder Gottes. Und wie unsere eigenen Kinder brauchen auch wir Gottes Kinder Ermutigung, aber auch Ermahnung. Aber wie, auf welche Art und Weise und wodurch können wir ermutigt werden? Die offensichtlichste Möglichkeit, ermutigt zu werden, ist sicher das Lesen in der Bibel, dem Wort Gottes. Das ist etwas, wofür ich ja fast jeden Sonntag, oder nicht in jedem Sonntag, in jedem meiner Predigten Reklame mache, quasi Werbung dafür, dass man eben in der Bibel lesen soll. Ich habe bereits die Psalmen erwähnt, von denen viele zu unserer Erbauung und Ermutigung dienen können. Ein besonders schönes Beispiel finden wir in den 8 Versen vom Psalm 121. Dort steht nämlich, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten zu deiner rechten Hand, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Das sind doch wunderbare Worte und eben auch eine Ermutigung, die Bibel oder eine Motivation, die Bibel wieder öfter in die Hand zu nehmen und dann auch darin zu lesen. Gott ermutigt auch immer wieder Menschen, die er für ganz besondere Aufgaben ausgewählt hat, wie zum Beispiel Joshua, der die Nachfolge von Mose antreten soll. Und Mose hat auf eine wundersame Art und Weise ausgewählt. Und Mose hat sich auch noch am Anfang ziemlich gegen diese Aufgabenübertragung ja gewehrt. Und Joshua hat er ausgewählt, dass er eben Mose, die Nachfolger von Mose antreten soll und Gottes Volk in das verheißene Land führen soll. Im ersten Kapitel von Joshua spricht Gott in den Versen 6 und 7 zu ihm: Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. In Vers 9 bekommt Joshua dann noch diese Zusicherung: Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Sei stark und mutig, so wie er Joshua ermutigt hat, so ermutigt Gott uns auch heute immer wieder, Neues zu wagen und damit, wenn man Neues wagt, auch Risiken einzugehen. Natürlich nicht an der Börse mit irgendwelchen wilden Spekulationen in kleinen Aktien, da wie ihr sicher auch mitbekommen habt, damit in den letzten 2-3 Wochen, sondern im Leben mit ihm, mit Gott. Weil Gott uns ermutigt, können wir auch uns gegenseitig ermutigen. Denn Gott ist ein Gott der Ermutigung. Ermutigung ist Teil seines Wesens. Das sehen wir an so vielen Stellen in der Bibel und das erfahren auch wir heute auch noch. Gott ermutigt uns in jeder Situation, zum Beispiel in persönlichen Krisen, gerade da, wo wir selber nicht mehr weiter wissen, in Anfechtungen oder sonstigen Krisen möchte Gott uns besonders nahe kommen, uns auf jede erdenkliche Weise trösten und ermutigen. Und ich bin sicher, dass alle von uns hier drin bereits solche Ermutigungen in ihrem Leben haben erfahren dürfen. Ein Beispiel aus der Bibel ist Elia in der Wüste. Wir können dies in 1. Könige Kapitel 19 nachlesen. Als sich Elia nur noch den Tod wünschte, berührte ihn Gott durch einen Engel, stellte ihm Brot und Wasser hin und forderte ihn auf: Steh auf und iss. Gott will auch uns auch heute in Krisen durch sein Wort, das Brot und seinen Geist, das Wasser, nahe kommen und stärken. Im Grunde genommen brauchen wir alle irgendwann Ermutigung. Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich und entsprechend unterschiedlich wird dann auch die Therapie in Anführungs- und Schlusszeichen ausfallen müssen. Sowohl der Hebräerbrief als auch der 1. Thessalonicher greifen das Thema auf. Dabei geht es um die Korrektur und Ermutigung von Menschen, die bereits an Jesus Christus glauben. Solche Menschen haben eine andere Kraftquelle als Menschen, die noch ohne Jesus Christus leben, also ohne Gott leben. Aber auch sie, also die Gläubigen, haben die Ermutigung und Korrektur nötig. Doch die Voraussetzung dafür, dass sich etwas ändern kann, ist vorhanden, weil sie eben mit Gott leben. Im 1. Thessalonicher 5,14 lesen wir: Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Und das in diesem Wir hier, da sind gemeint Paulus und Timotheus, die da zu den Thessalonikern sprechen oder schreiben. In diesem Vers kommen Ermahnung und Ermutigung ja zusammen. Paulus ermahnt uns unter anderem, dass wir die Kleinmütigen trösten, was ja nichts anderes als ermutigen ist. Wir wissen nicht, warum gewisse Gemeindemitglieder kleinmütig geworden sind oder sind. Vielleicht mag ihnen Anfechtungen zu schaffen oder Verfolgungen, ein naher Angehöriger ist vielleicht gestorben oder sonst ein Problem. Was uns Paulus aber sagt, ist, dass wir diese Geschwister trösten sollen. Vor 4 Wochen habe ich ja über die Gemeinde als Familie gesprochen und in einer Familie tröstet man sich gegenseitig, so sollte es zumindest sein. Voraussetzung dafür ist allerdings auch, dass die anderen erkennen können, dass eines der Geschwister den Trost, die Ermutigung nötig hat. Im Hebräerbrief im Kapitel 12, in den Versen 12 und 13 betont der Verfasser die Verantwortung der einzelnen Gemeindemitglieder für den geistigen Fortschritt der christlichen Gemeinschaft. Ich lese die beiden genannten Verse. Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Es ist auch hier wieder eine Ermahnung zur Ermutigung, nämlich die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie wieder aufzurichten. Die praktisch gleichen Worte finden wir übrigens bereits in Jesaja 35, auch ein Kapitel, das, aus dem wir viel Kraft und Ermutigung für unser Leben schöpfen können übrigens, wo Gott durch den Propheten spricht: Seid tapfer und fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Im vorliegenden Text im Hebräer geht es zwar um das geistige Wohl, und das Ermutigen dient dazu, dass wir nicht vom Glaubensweg abkommen. Das geht dann aus den danach folgenden Versen hervor. Aber wir Menschen, wir neigen einfach dazu, in der Verzweiflung die Hände sinken zu lassen, kraftlos zu werden, nicht nur wenn unser Glaube angefochten ist. Deshalb sollten wir solche Geschwister aufrichten oder uns selbst aufrichten lassen, wenn wir in der Situation sind, wo eben bildlich gesprochen die eigenen Hände schlaff geworden und die Knie erlahmt sind. Da kommt einem unweigerlich die Aufforderung oder vielmehr die Einladung von Jesus Christus in Matthäus 11, 28 in den Sinn, wo er sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Wir sollen zu ihm kommen. Gott zwingt uns aber nicht zu unserem Glück und Heil, sondern es soll unsere eigene Entscheidung sein. Und wir sollen zu ihm kommen, zu Jesus. Es genügt nicht, in die Gemeinde zu gehen oder gar Theologie zu studieren. Wir brauchen ihn, Jesus Christus. Nur er ist der Weg. Und eingeladen sind alle, die eben mühselig und beladen sind. Damit wendet sich Jesus an die Menschen, die unter der Last des Lebens ächzen und leiden, weil sie krank sind oder Schmerzen haben, weil sie trauern wegen eines verstorbenen Menschen oder sonst traurig sind. Mühselig und beladen sind auch jene, deren zu viel aufgeladen ist an Arbeit, an Zuständigkeiten oder an Verantwortung oder die sich selbst zu viel aufgebürdet haben. Auch das kommt ja vor. Es gibt aber auch vor dem jüdischen Hintergrund denjenigen Menschen, die sich vergeblich anstrengen, ins Gottesreich zu kommen, trotz aller eben menschlicher Bemühungen und Anstrengungen. Das ist eine wunderbare Einladung, Ermutigung, auch wenn uns Jesus nicht verspricht, uns von aller Last des täglichen Lebens zu befreien. Im gleich darauffolgenden Vers sagt Jesus ja, dass wir sein Joch auf uns nehmen sollen. Denn mein Joch ist gütig und die Last ist leicht. Was Jesus uns dagegen verspricht, ist, dass unsere Seele dann Ruhe finden werden. Auch das steht dann in den folgenden Versen. Was wollen wir noch mehr? Ich möchte nun auch über das Ermahnen sprechen. Das ist naturgemäß etwas schwieriger, vielleicht nicht darüber zu reden, aber insbesondere das selber ermahnt werden ist ja etwas, was wohl die wenigsten von uns so richtig gerne haben. Sei es in der Gemeinde oder anderswo. Auch andere zu ermahnen ist natürlich eine schwierige Sache. Aber Ermahnung ist wichtig, das lehrt uns die Bibel. Das Wort, das mit Ermahnung übersetzt wird, heißt Paraklesis und ist verwandt mit Parakletos, dem Wort, das die Bibel für den Heiligen Geist braucht und das Tröster oder Beistand oder eben auch Ermutiger bedeutet. Das zeigt ja schon, wie Ermahnung eigentlich zu geschehen haben sollte und was sie bewirken soll, nämlich in Form von Beistand, Ermutigung und Trost. Deshalb ist Ermahnung nicht einfach den Zeigefinger zu heben. Soll auch nicht so sein, dass der Ermahner sich sozusagen in den Vordergrund oder sogar über jemand anderes stellt, in der Meinung oder vielleicht sogar Überzeugung, es auch besser zu machen, besser zu wissen oder besser zu sein. Paulus nennt dies im Philipperbrief, Kapitel 2, in den Versen 1 bis 4, Ermahnung in Christus. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder aus nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte jeder, ein jeder den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Das Problem in Philippi war offenbar die mangelnde Einheit, die eine Folge der Meinungsverschiedenheiten offenbar war. Aber in der Liebe zu Jesus kommen sich Menschen eben näher, als das sonst möglich wäre. Deswegen sind wir Christen zur Einigkeit und zum Zusammenhalten verpflichtet. Also im Sinne Christi, in seiner Gesinnung, sollen wir Menschen ermahnen. Nur wie ermahnt er Jesus die Menschen, das Gegenüber? Er tat es sicher anders, als wir es tun würden. Als Petrus ihn verleugnete, genauso wie er es ihm vorausgesagt hatte, erhob Jesus eben nicht seinen Finger, sondern in Johannes 21 lesen wir dann, dass er eben ihm sein Versagen nicht vorhält, sondern er gibt ihm sogar einen verantwortungsvollen Auftrag, so abgekürzt, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Petrus denkend wurde dadurch genau so korrigiert und nun ging es vertrauensvoll weiter in die Zukunft. Genauso wie Jesus gehandelt hat, sollten auch wir handeln, denn keiner von uns möchte quasi fertig gemacht oder irgendwie heruntergeputzt werden. Es ist also wichtig, in der richtigen Weise korrigiert zu werden. Und daher müssen wir lernen, unseren Mitmenschen richtig zu ermahnen und ihnen beizustehen. Im Umgang mit Menschen können wir entweder aufbauen oder herunterziehen. Das heißt, sie entmutigen oder eben ermutigen. Ermahnung ist eben nicht nur Kritik und Kritik ist nicht nur Ermahnung. Daher müssen wir lernen, andere, so wie Jesus es tat, in Liebe zurechtzuweisen und sie zu korrigieren. Das ist natürlich überhaupt nicht einfach. Und dann kommt ein weiterer Punkt dazu, den ich nur erwähnen möchte und auf den ich nicht weiter vertieft eingehen möchte. Wenn wir die Notwendigkeit sehen, jemanden zu ermahnen, so gehen wir ja automatisch davon aus, dass unsere Sichtweise die richtige oder wahrhaftige ist. Und demzufolge sich das Gegenüber sich falsch verhält oder irgendwie falsch gewickelt sein muss. Sind wir uns da wirklich so sicher, dass wir richtig liegen und der andere nicht? Oder könnte es allenfalls die Möglichkeit geben, dass es umgekehrt ist? Ich spreche hier ja nicht von offensichtlichem Fehlverhalten, sondern von Fällen, wo es nicht so klar ist. Und im Miteinander umgehen gehört gerade auch deshalb die Demut dazu. Die gehört fast überall dazu. Wie es ja Paulus nicht ohne Grund an die Gemeinde in Philippi schreibt, oder in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und es kommt einem auch, oder mir jedenfalls, ist dann auch in den Sinn gekommen, dass Bild mit dem Splitter und dem Balken im Auge. Das ist ja auch ein ähnliches, oder wo man zuerst auf sich selbst schauen soll und sich selbst prüfen soll, oder? Bevor man andere ermahnt und kritisiert. Und eine Korrektur oder eine Ermahnung sollte immer eine verbessernde Maßnahme sein oder das Ziel haben, etwas zu verbessern und nicht jemanden herabzuwürdigen. Aber viele möchten gar keine Kritik oder Korrektur mehr erfahren, auch das gibt es, weil sie das Gefühl haben, schon perfekt zu sein, in Anführungs- und Schlusszeichen. Auch hier gehört natürlich, ist eben Demut ein guter Ratgeber. Bei uns im Geschäft haben wir immer wieder Texte verfassen müssen und es war üblich, ja selbstverständlich, dass wir uns diese Texte gegenseitig zum Gegenlesen zugeschickt haben, mit dem ausdrücklichen Wunsch zur kritischen Durchsicht. Und niemand war dann beleidigt und der Text dann rot mit vielen Korrekturen oder Anregungen zurückkam, sondern ganz im Gegenteil dankbar dafür, weil der Text durch die Korrektur ja nun gewonnen hat. Es gab aber auch Kollegen außerhalb unseres Teams, die wirklich richtig sauer reagiert haben, wenn man auf selbst offensichtliche orthografische oder sogar inhaltliche Fehler hingewiesen hat, weil sie sich offenbar in ihrem Selbstwertgefühl oder weiß nicht was angegriffen gefühlt haben. Also lieber einen Brief oder ein anderes Schriftstück mit Fehlern rausschicken, als von jemandem höflich korrigiert zu werden. Und dann gibt es noch etwas, nämlich die mangelnde Ermahnung oder die fehlende Ermahnung dort, wo sie eigentlich angebracht wäre. Da lebt jemand in Sünde, also nicht nach dem Maßstab der Bibel, aber wir sagen nichts. Aus Feigheit, aus Angst, er oder sie könnte ja beleidigt sein oder weil wir dann als Nörgler oder Besserwisser oder was auch immer nicht dastehen wollen. Oder wir nehmen einfach die Haltung ein, da gibt es andere, die dafür verantwortlich sind, jetzt einzugreifen. Das sind aber alles eigentlich Ausreden. Wenn wir in Liebe mit dem Ziel der Korrektur etwas sagen, dann helfen wir da unserem Gegenüber und wir selber sollten dabei nicht vergessen, eben auch Kritik und Korrektur fähig und willig und auch hilfsbedürftig zu bleiben. Dass wir selbst auch Ermahnungen annehmen. Wenn wir nämlich selbst Ermahnungen, die wir von anderen halten, erstens annehmen und zweitens auch umsetzen, dann nimmt man auch unsere Ermahnung eher wahr oder an, besser gesagt. Wir sollen uns doch mehr und mehr in Jesus' Bild verändern lassen. Dazu brauchen wir, oder zumindest ich, noch viel Korrektur, den richtigen Beistand und Hinweise von Gott, aber auch von Geschwistern. Daher lasst uns mehr und mehr lernen, in Christus zu ermahnen, so wie es Paulus eben im Philipperbrief geschrieben hat. Wir haben gesehen, dass Ermahnung und Ermutigung beide wichtig sind für unser Leben, auch gerade für unser Glaubensleben. Ermahnen fällt uns halt oft leichter als ermutigen. Wann habt ihr das letzte Mal jemand ermutigt? Ich möchte euch quasi ermutigen, gerade heute einen anderen Menschen zu ermutigen. Wir haben dazu ja das Vorbild, Jesus selber. In den Evangelien sehen wir, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. An seinem Beispiel und mit seiner Hilfe dürfen wir lernen, einander zu ermutigen, aber auch zu ermahnen. Im 1. Thessalonicher Kapitel 5, in den Versen 9 bis 11, zeigt uns Paulus, wie das gemeint ist. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Ich wünsche uns allen die Bereitschaft, uns ermahnen zu lassen, uns ein Stück weit ins Leben reinreden zu lassen, wo es angebracht ist. Und gleichzeitig wünsche ich uns, dass unsere Ermahnungen letztlich ermutigend wirken. Amen.